So, einen wunderschönen, kann man sagen, Vorweihnachtstag? Nein, das wäre der 23. Aber wir sind in der Vorweihnachtsphase und ich hoffe, ihr seid schon ein wenig in Stimmung. Und ich begrüße euch zu unserem letzten Systrix SEO Talk für dieses Jahr. Die frohe Kunde, es geht nächstes Jahr weiter. Wir haben die Termine schon bis Juni festgelegt und die werden auch in Kürze bei uns auf der Webseite zu sehen sein. So, ich begrüße euch zur mittlerweile 8. Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT und auch dieses Mal bin ich wieder mit 4 Experten am Start, um eure Fragen, die ihr vorher eingereicht habt oder gleich noch stellt, zur aktuellen SEO-Entwicklung zu beantworten. Bevor wir direkt in die heutigen Themen einsteigen, möchte ich euch aber kurz wie jedes Mal die Panel-Teilnehmer vorstellen, deren Kompetenz wir jetzt hier gleich anzapfen werden. Diesen Satz habe ich übrigens jedes Mal gesagt. Geht er euch schon auf den Keks? Jede 8 Mal. Ich habe ihn jedes Mal in meinem Skript drinstehen und ich finde ihn einfach immer noch gut. So, alle Panel-Teilnehmer waren jetzt schon mehrfach dabei, aber da wir auch wieder viele neue Zuschauer dabei haben, stelle ich sie nochmal vor. Frei nach dem Motto Ladies First seht ihr hier die Vanessa Wurster, ihres Zeichens Geschäftsführerin der SEO-Agentur SEOcation. Sie sitzt unter anderem in unserem OMT-Expertenrat für unseren anstehenden Summit im März, war aber auch am Dienstag schon mal unsere Systrix-Website-Klinik zu sehen, was nebenbei ein sehr starker Auftritt war. Könnt ihr euch die Aufzeichnung angucken. Dazu kommt mit der Julia Weißbach, ihres Zeichens Head of SEO. Ihr dürft dann immer winken, wenn ich euch erwähne und so. Ich sehe das nämlich gerade nicht. Ich hoffe, ihr macht das. Ihres Zeichens Head of SEO bei der Agentur Syzygy oder seit der UMX SciSciJai, habe ich gehört. Hast du, glaube ich, gesagt. Ein weiteres Expertenratmitglied, das sich im vergangenen Wochenende beide mit uns hier in Hofheim um die Agenda des im März anstehenden Summits gekümmert haben. Wir haben ein sehr intensives, hartes, zweitägiges Wochenende hinter uns hier mit 19 weiteren Personen. Es war sehr, sehr abwechslungsreich, aber hat auch eine Menge Aufgaben hinterlassen. So, der dritte im Bunde ist der Johann von Hülsen, Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH, der als Speaker beim Summit einen coolen SEO-Vortrag halten wird und als letztes, aber wie ich immer schöner sage, last but not least, Markus Hövener, Geschäftsführer und Gründer der Agentur Blue Fusion. Das habe ich dich beim ersten Mal begrüßt. Ein echtes Urgestein der SEO-Szene.
Ho, ho, ho.
Leider müssen wir heute auf die Datenexpertise von Johannes verzichten. Schade, weil es gibt ein wichtiges Thema, wo ich seine Ansicht gerne auch gehört hätte. Steigen aber trotzdem jetzt einfach mal ein. Eigentlich wollte ich damit beginnen, dass jeder Panel-Teilnehmer die wichtigste Info der letzten 4 Wochen sagt, was für ihn die wichtigste Info war. Wir müssen aber mit dem Google-Update beginnen. Johannes hat das letzte Mal im Systrix SEO Talk, also wann war es, Ende November, gesagt, im Dezember kommt immer noch ein Update. War sich aber nicht ganz sicher, aufgrund der Ressourcen, die Google aktuell in das Thema AI-Overviews und den KI-Mode stecken muss. Jetzt hat er auf LinkedIn vor 1-2 Wochen geschrieben, es geht los, Update kommt. Vanessa hat mir gestern noch eine E-Mail geschrieben mit einem Zitat von John Müller. I wouldn't be surprised if there is a core update in the next couple of weeks. Das war 2 Tage vor dem Update, musste ich ein bisschen grinsen, als ich die E-Mail gestern bekommen habe. Und Markus, weil du im Vorgespräch gesagt hast, du willst keine Frage zum Google Core Update haben, die Frage an dich, können wir etwas Genaueres zu dem Update sagen?
Ich weiß nicht, ob es seriös wäre, das genau jetzt zu machen. Also es gibt eine gewisse Volatilität, aber die hast du immer. Wir wissen nicht, wie lange das Ding ausrollt. Das kann man sich ja im Search Status Dashboard angucken, wenn es dann fertig ist. Ansonsten fand ich eigentlich nochmal interessant, was John Müller, glaube ich, sogar diese Woche darüber gesagt hat. Nämlich, ich glaube, es wurde die Bitte an ihn herangetragen, ob sie das nicht einfach vorankündigen können, wenn die passieren. Und er hat so quer durch die Blume gesagt, dass sie das selbst nicht wissen. Also wenn das Ding fertig ist, geht's live und es wird nicht großartig geplant oder gestaged. Also von daher abwarten und sehr wahrscheinlich wird man wie bei den letzten Core-Updates auch nicht unter den Strich irgendwie immer schreiben können und sagen können, okay, jetzt ist das und das hat sich jetzt geändert. Das, wie gesagt, hat man die letzten Male nicht. Würde mich wundern, wenn es jetzt so wäre.
Hier sind ja ein paar Leute dabei, die wahrscheinlich einen Zugang zu einem, natürlich muss es Systrix sein, zu einem SEO-Tool haben mit einem Index. Wir können ja mal testen, ob ihr uns auch wirklich zuhört. Guck mal, hier gibt es so einen schönen Reagieren-Button. Unten links ist der bei mir. Wenn ihr eure Sichtbarkeit in den letzten Wochen gestiegen ist, macht mal den Daumen hoch. Wenn sie gefallen ist, macht ihn mal runter. Ich darf seit Monaten das erste Mal den Daumen hoch machen. Dementsprechend mache ich selbst mit. Okay, das ist querbeet. Ihr hört zumindest zu. Das war das Wichtigste, die wichtige Erkenntnis des Ganzen. Ich frage mal die Reihe um. Julia, spürt ihr irgendwas bei euren Kunden? Kannst du irgendwas ableiten?
Gemischt. Also ableiten würde ich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Ich würde das jetzt erstmal beobachten. Das ist auch so mein Zwinki-Zwanker-Rat an die Zuhörer. Ich glaube, am 11. ging das Ding los. Das wird jetzt bestimmt seine 3 Wochen dauern. Richtig, richtig, richtig klasse Move von Google, nochmal so ein schönes Weihnachtsupdate zu schalten. Aber das machen sie ja tatsächlich immer. Von daher, glaube ich, war es auch hier nur eine Frage der Zeit. Wir haben tatsächlich ein paar Sichtbarkeitssprünge in die eine oder andere Richtung gesehen. Aber ne, wie Markus auch schon gesagt hat, das ist gerade noch super volatil. Wenn man jetzt panisch anfängt, irgendwelche Maßnahmen zu machen, glaube ich, kann das gut nach hinten losgehen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal abwarten. Gucken, bis das Ganze ausgerollt ist. Gut, wenn du aus Versehen alles auf einen Index gestellt hast, ne, dann kannst du jetzt auch nochmal schnell eine Maßnahme machen. Aber ansonsten beobachten wir gerade erstmal.
Mhm. Vanessa, wie sieht es bei euch aus?
Ich gehe natürlich bei den Aussagen von Markus und Julia mit an der Stelle. Erstmal abwarten, erstmal beobachten. Wir sehen natürlich auch Veränderungen. Liegt das jetzt am Update? Keine Ahnung, kann sein. Werden wir eventuell herausfinden, eventuell auch nicht. Ich würde mich da auch noch nicht verrückt machen an der Stelle. Was ich, glaube ich, was ganz wichtig ist, auch an der Stelle nochmal mit anzumerken, ja, es gibt diese Core-Updates, die Google, wo Google ja dann auch Bescheid gibt mit, wir haben die jetzt gestartet, die rollen jetzt 3 Wochen lang aus, super, genau, zwischen den Feiertagen und Silvester. Dann ist es wahrscheinlich fertig, höchstwahrscheinlich. Markus hat es auch schon gesagt, man kann den Status auch verfolgen. Aber Google macht ja nicht nur die angekündigten Core-Updates. Es gibt mehrere tausend Updates pro Jahr von Google. Und die einen sind angekündigt, die anderen sind nicht angekündigt. Also wir müssen uns jetzt nicht verrückt machen, nur weil Google bei irgendeinem Update mal Bescheid gibt. Das ist auch, also das ist etwas, was Google ja auch selbst sagt. Das haben sie auch nochmal erwähnt bei der Search Central Live vor 11 Tagen war die in Zürich. Und das ist auch nochmal etwas, das hatte Johannes ja auch gepostet mit der Ankündigung des letzten Core-Updates. Er wurde ja vorher schon gefragt, hat jetzt gerade schon ein Core-Update stattgefunden? Man sieht hier irgendwelche Veränderungen. Wir haben auch ein paar Wochen vor dem Core-Update große Schwankungen gesehen, sowohl im Traffic als auch bei der Sichtbarkeit bei einigen Kunden, wo vielleicht auch davon auszugehen ist, dass es vielleicht kleinere Updates gab, wo eben die Veränderungen manche Seiten mehr oder weniger getroffen haben. Und deswegen, ich glaube, wir müssen uns nicht nur auf irgendwelche Ankündigungen von Google fokussieren. Wir können davon ausgehen, dass jeden Tag irgendwelche Veränderungen bei Google stattfinden, beziehungsweise mehrere Veränderungen bei Google stattfinden und uns da nicht an bestimmten einzelnen Dingen aufhängen, wo wir wissen, dass natürlich da größere Änderungen vielleicht auch stattfinden.
Ja, ich habe mich tatsächlich trotzdem ein bisschen gefreut, weil wir jetzt über Monate ja auf Sinkflug waren und tatsächlich, obwohl es nur ein kleiner Sichtbarkeitsanstieg ist, der Traffic enorm gesprungen ist. Das fand ich sehr cool. Für mich, also enorm im Verhältnis. Ja, also wir merken das ganz klar und dementsprechend freue ich mich, wobei ich eigentlich bei allen Updates, die wir hatten, immer erst kurz vor Ende den größten Ausschlag hatte. Es war diesmal bei uns anders. Kann aber, wie du gesagt hast, auch Zufall sein. Vielleicht ist noch irgendwas anderes mitgegangen, was jetzt bei uns irgendwie reagiert hat. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich auch die Angewohnheit immer gehabt, nicht drauf zu schauen, weil ich denke mir immer, wir machen eigentlich gute Content-Arbeit. Ich bin zumindest davon überzeugt, dass wir sehr viel gute Content-Arbeit machen. Und trotzdem gingen wir dann wirklich über Monate immer weiter zurück. Ja, wir wissen auch wahrscheinlich, woran es lag. Aber per se habe ich schon gemerkt, dass die letzten angekündigten Updates, die ja dann, wie hat Olaf mal irgendwann gesagt, eine Bündelung vieler Mini-Updates, die dann zeitgleich online gehen, das hat er mal irgendwann vor 2 Jahren hier gesagt, dann doch bei uns immer einen größeren Ausschlag hatten und mehr als es früher war. Deswegen war es für mich zumindest wichtig oder interessant, dass es nochmal gekommen ist. Aber ableiten richtig kann ich auch nichts. Johann, dich habe ich ausgelassen. Möchtest du auch noch dein Statement zum Core-Update sagen?
Nee. Nichts Genaues weiß man nicht, klar. Aber ich finde eine Überlegung entspannt. Und zwar ist das in den letzten 5 Jahren das späteste Core-Update, das Google ausgerollt hat. Also eins ist schon am gleichen Datum mal live gegangen. Das hatte aber eine Rollout-Zeit von 2 Wochen angekündigt und ist dann auch nach weniger als 2 Wochen fertig gewesen. Das hier ist jetzt eins mit 3 Wochen angekündigt. Das heißt, das wird fertig zu einer Zeit, in der bei Google wie bei allen anderen Firmen niemand da ist, der die Auswirkungen analysiert und eventuell dagegen steuern kann. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, entweder ist denen alles völlig egal, hatte ich keine Auswirkungen mehr. So, KI ist alles und was mit organisch passiert, who cares? Finde ich relativ unwahrscheinlich, weil am Ende die Leute, die das live schubsen, die arbeiten schon länger an diesen Architekturen, die haben da auch, egal ob jetzt Qualität mal rauf oder runter, die haben da ein Faible dafür und die machen ihre Arbeit auch lieber gut als schlecht. Zumindest ist das mein bisheriges Erleben. Das heißt, es muss einen anderen Grund haben, dass sie das jetzt so ausrollen. Und das kann dann wiederum nur sein, dass sie sich entweder sehr sicher sind, dass es genau in die richtige Richtung geht, was eigentlich nur funktioniert, wenn du sagst, wir schmeißen Spam raus und haben zusätzliche Spam-Signale, bei denen wir uns sehr sicher sind. Was für die meisten, die hier zuhören, dann relativ wenig Impact haben sollte, wenn es denn tatsächlich so ist. Oder dass du sagst, naja, wir haben gut abgehangene Algorithmen, die halt, manche werden ja live die ganze Zeit evaluiert und manche sind ja aber so aufwendig im Training, dass man einmal den Trainingsdatensatz quasi aktualisiert und das eingespielt wird und dann die Sachen aktualisieren und dass man quasi nur eine Aktualisierung dieser vortrainierten Geschichten gemacht hat. Deswegen bin ich relativ aufgrund des Timings und des Rollout-Frames relativ sicher, dass jetzt keine großartigen zusätzlichen neuen Kriterien hinzukommen und man irgendwie gesagt hat, ja, wir haben jetzt uns überlegt, auch mit diesen Vektoren rumzuspielen, das ist eine schöne Sache, ein bisschen was davon haben wir schon im Algorithmus und jetzt verdreifachen wir mal den Impact dieser Geschichte und spielen mal an den Faktoren rum und wenn alles kaputt geht, naja, wir machen halt Silvester, ne? Also das finde ich schwer vorstellbar. Daher glaube ich, dass der Impact eher überschaubar ist, beziehungsweise die Ursache dann eher in Trainingsdaten zu suchen ist. Und das wiederum würde bedeuten, eher Userverhalten, solche Geschichten vermutlich, weil das die Dinge sind, die langfristiger evaluiert werden. Und selbst wenn das Bewertung von Contentqualität anhand von Userverhalten ist, wo wir wissen, dass da einige Sachen dabei sind, die auch offline trainiert werden, dann wäre das trotzdem am Ende sowas. Genau. Das, keine Ahnung, wissen wir nicht, ob das so kommt, ob ich recht habe. Johannes wird uns irgendwann im Januar sicherlich einen groben Überblick dazu nochmal geben und wir werden alle auch reingucken und uns orientieren. Aber das wäre so das, was ich erwarten würde. Und man soll das Core-Update nie vom Ende, von der Rollout-Beendigung loben. Das heißt, da irgendwie drauf gucken, ist nochmal total, total wichtig und niemals beurteilen anhand von Sichtbarkeit, sondern anhand von Traffic und auch nie beurteilen anhand von Impressions, sondern oder Durchschnittspositionen oder CTR, weil wir uns, haben wir dieses Jahr gelernt, auf Impressions nicht verlassen können. Deswegen Ruhe. Jetzt gerade kann man es eh nicht bewerten. Dezember verhält sich anders als andere Monate. Dann müssen wir im Januar gucken, was da passiert.
Spannende Gedanken, danke. Alles total nachvollziehbar. Ich finde es einen guten Ansatz. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so kommt. Ich habe nachher noch eine Frage zu dem Update, würde aber jetzt gerne damit weitermachen, was ich ursprünglich zum Beginn gedacht habe. Und Julia, weil du nicht als Letzte drankommen wolltest im Vorgespräch, darfst du als Erstes. Was war das Thema Nummer 1? Und jetzt kommen wir bitte nicht mit dem Google Core Update. Der letzten 4 Wochen für dich im SEO-Kosmos.
Mann, ich wollte als Erste drankommen, zu sagen Google Core Update. nein, es sind ja tatsächlich noch ein paar coole Sachen passiert. Jetzt im Dezember, ich kann mich gar nicht entscheiden. Was ich ganz spannend fand, das ist jetzt relativ neu, auch im Dezember passiert, ist, dass Google gerade mit Read More Links testet. Das heißt, dass du innerhalb der Ergebnisse halt quasi am Ende der Description so einen kleinen Read More Button hast, da kannst du draufklicken, dann springst du als User direkt rein zu diesem Absatz. Ja, sie hatten das schon vor einer Zeit lang mal getestet, hatten das auch mit Featured Snippets damals umgesetzt. Aber dass es jetzt in dieser Form ist, ist neu. Und das finde ich halt mega spannend, weil das natürlich so eine gewisse Entwicklung auch in der Art, wie man Content erstellt und wie man Landingpages strukturiert und aufbaut, gibt. Und wir mehr in dieses, was wir durch AI Search jetzt schon machen, ne, in diese strukturierteren Inhalte, in die Arbeit mit Fraggles und so weiter, mehr reintauchen müssen. Weil es wird letztendlich nicht mehr so sein, ist jetzt schon relativ fragwürdig, aber dass ein User oben anfängt, deinen Artikel zu lesen, sich denkt, oh ja, der Einleitungstext, wie spannend. Da ist ja noch ein kleines Summary. Oh, da habe ich noch das und das. Sondern man möchte ja letztendlich die Info haben, die ich jetzt in dem Moment brauche. Und dass Google das quasi jetzt die Möglichkeit in Aussicht stellt, ja, um das mal so zu formulieren, dass ich direkt hinspringen kann, verändert natürlich was, auch wie wir Content aufbauen müssen und wie wir einzelne Abschnitte, unseren Text quasi, ja, oder unsere Landingpage in einzelne Abschnitte zu strukturieren, die wirklich auch alleine funktionieren können. Und das finde ich sehr spannend, ist auch aus Sicht der Conversion-Optimierung natürlich super spannend. Ja, das heißt, muss ich jetzt zwingend noch zum Beispiel, wenn ich eine Brücke zur Conversion-Phase schlagen will, ja, mein Produktkarussell nach oben packen, ja, oder packe ich es eher dahin, wo die User am häufigsten hinspringen, ja, auch in Sachen KPI-Auswertung würde das spannend werden, ja, kann ich sehen, welche Abschnitte am meisten sozusagen verlinkt werden, welche Abschnitte am meisten Traffic erzeugen, hilft uns dann natürlich auch mehr in der Optimierung für AI-Search. Also ich finde das ganze Thema wirklich richtig cool und ich glaube, wenn das durchgezogen wird, können wir daraus eine Menge mitnehmen, eine Menge machen. Du bist gemutet.
Markus, was war für dich die letzten 4 Wochen so das Thema?
Vielleicht ist kein fachliches Thema, aber ich hatte wahnsinnig viele Vorträge in den letzten 4 Wochen und alles war nicht auf den üblichen Konferenzen und Veranstaltungen, die man so kennt, sondern wirklich, ich sag mal, beim normalen Menschen da draußen. Sehr viel bei Startups und so. Und fand ich wieder spannend. Also ich finde immer so diesen Unterschied zwischen dem, was wir auf den ganzen Konferenzen diskutieren und dem, was dann da so an Fragen kommt, fand ich wieder absolut faszinierend. Und Fragen, auf die man auch manchmal einfach nicht kommen würde. Ich habe jetzt ja schon in den letzten 20 plus Jahren irgendwie so ziemlich jede Frage gehört, aber manchmal kommen dann noch Sachen aus der Ecke, wo du denkst so, mein Gehirn könnte sich diese Frage gar nicht ausdenken. Das war so das, was mich nicht fachlich beschäftigt hat.
Vanessa?
Ich sage jetzt einfach mal, die letzten 4 Wochen, da ist ja genau vor einem Monat, 18., 19.11. noch mit drin, ne? Hätte ich jetzt schon gesagt. um das mal so ein bisschen breiter zu halten. Ich muss sagen, ich finde das natürlich total schwierig zu sagen, was war jetzt so das Hauptding in den letzten 4 Wochen. Also ich war auch bei super vielen Vorträgen, Konferenzen, das ist natürlich immer sehr prägend, auch so generell das Thema Jahresabschluss, was passiert da alles nochmal? Aber ich habe gerade 18., 19.12. nicht einfach so angesprochen, sondern das war Launch Gemini 3. Und das, muss ich sagen, fand ich natürlich auch super spannend, weil wir ja gerade im Bereich AI Search auch immer, natürlich sprechen wir darüber, über irgendwie AI Overviews, irgendwie KI-Modus und so weiter. Aber damit hat Google einfach so diesen massiven Schritt auch nochmal weiter nach vorne gemacht. Ich meine, nicht ohne Grund gab es danach irgendwelche LinkedIn-Posts und ganz viele Aussagen, ChatGPT wurde mit einem Schlag irgendwie aber sowas von hinten angestellt, was die Möglichkeiten angeht. Und das ist alles, was du damit machen kannst, wie das auch funktioniert. Und vor allem auch spannend, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, muss ich sagen, fand ich den Launch von Gemini 3 in, was ich mir vielleicht auch im Kopf vorstellen, wie weit, weil wir ja schon mal das Thema hatten, okay, ChatGPT versus Google, wenn wir Richtung AI Search denken, wird es dann Gewinner geben, wird es irgendwie 2 Hauptplayer geben und so weiter. Und ich glaube, da war der Launch von Gemini 3 einfach ein großer Punkt für Google.
Mhm. Johann?
Ja, Gemini 3 war auch einer meiner Punkte. So der Wechsel von Code Red Google geht über auf Code Red OpenAI innerhalb von 18 Monaten. Wird relativ spannend. Aber ein Thema, das mich viel mehr beschäftigt hat, war die Google Search Console. Nicht, dass Google ein Feuerwerk losgelassen hat an, ich will es gar nicht Verbesserung, Veränderung an Features, Ich freue mich ein bisschen über, wenn wir mit dem Brand-Klassifizierung via KI rumspielen können, weil das vor der Filterung der Daten passiert. Das könnte unter Umständen ganz geil werden. Oder halt totaler Mist. Ich habe bisher noch keine Property, auf der ich es vernünftig ausprobieren kann. Aber ich finde das total bezeichnend, dass man an so Dingen rumspielt, wie generiere jetzt per KI deine Filter-Zusammenklick-Geschichte und spar dir irgendwie 5 Klicks. Das ist sicherlich für manche Leute, Otto-Normal-Website-Betreiber, die sich nicht so viel in der Search-Konsole rumtreiben, irgendwie hilfreich, leitet aber auch an zu wahnsinnig vielen Fehlschlüssen, wenn man diese Datenstruktur, die da hängt, nicht verstanden hat. So. Und das live zu stellen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass ich mache ja relativ viel mit News-Publishern, dann einfach mal die Search-Konsole-Daten teilweise 60 Stunden alt werden und du da mit News-Auswertungen überhaupt nichts mehr anfangen kannst. Das war schon relativ sportlich. Und dann gleichzeitig, ich bin gerade in einem Migrationsprojekt, wo wir 7 Millionen URLs auf eine Domain, die schon 20 Millionen indexierte URLs hat, rüber migrieren. Und dann fällt dir einfach mal der Indexierungsreport komplett aus für über 4 Wochen und die Daten sind nicht aktuell und du bist quasi mehr oder weniger im Blindflug. Ja, man kann sich Properties anlegen, ja, man kann dann irgendwie URL-Inspection-Requests dagegen machen, man kann das auch ein bisschen skalieren, aber das ist schon tendenziell sehr unangenehm. Und ich habe mit sehr vielen Website-Betreibern gesprochen, die dann gesagt haben, ja, guck mal hier in der Search-Konsole, wir haben so viele nicht indexierte Seiten oder sich diese Reports angeguckt haben und gar nicht mitbekommen haben, dass diese Reports sehr, sehr alt sind. Und das fand ich tatsächlich, hat mich mit am meisten beschäftigt in den letzten 4 Wochen, sage ich aber auch vor allem deswegen, weil Vanessa schon das Thema Gemini angesprochen hat.
Es spannend, 4 verschiedene Themen. Es kam zu Markus eine Frage aus dem Publikum, die sage ich gleich, weil ich die auch gar nicht so unspannend finde. Normal beteilige ich mich nicht, aber ich möchte halt auch was zum Besten geben. Und zwar fand ich es total spannend, dass gefühlt seit der SEO-Com, es fing erst danach an, ich habe das erste Mal dort gehört, aber nur einmal kurz, das Wort Geo-Detox. Ist es nur bei mir so, dass das gerade von allen Seiten irgendwie bei mir im Bildschirm landet? Also ich habe das auf LinkedIn andauernd, das ist so dermaßen gehäuft und ich weiß tatsächlich noch nicht mal genau, was dahinter steht und ich hoffe, ihr könnt mir das dann sagen. Aber das ist so dermaßen oft bei mir auch im E-Mail, ich habe Newsletter dazu bekommen, alles drum und dran, dass ich sage, was steckt da dahinter? Und vielleicht reagiere ich auch besonders drauf, weil ich muss zugeben, ich habe damals in Zeiten des Pinguins ganz, ganz viele Link-Profile gesäubert mit Reconsideration Requests und habe sehr viele Kunden gewonnen darüber, die dann noch lange Jahre bei mir SEO-Kunde waren. Und das war halt auch schon so ein Detox-Thema. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also irgendwie kommt das bei mir so an und das haben wir auch gleich noch als Frage dabei, deswegen will ich jetzt nicht noch weiter vorwegnehmen. Es kam eine Frage für Markus. Gibt es denn bei deinen Begegnungen außerhalb der SEO-Bubble auch Fragen oder Aspekte, die wir in der Bubble nicht auf dem Schirm haben, aber haben sollten?
Nee, eigentlich nicht wirklich. Es ist halt eher so wirklich, du hast sehr, sehr kleine Unternehmen und du könntest eigentlich mit unglaublich wenig Maßnahmen unglaublich weit kommen. Und ich finde es immer wieder erschütternd, wie viel Geld Leute liegen lassen, gerade so im Local-Bereich. Also ich hatte einen Abend, da waren so 2 Türsteher da, die haben so ein Sicherheitsunternehmen gehabt und das sind total sympathische Kerle, aber wenn du dir die Website anguckst, war das echt schlimm, weil sie einfach totale Grundregeln einfach nicht beachtet haben. Aber nee, ansonsten ist das nur, ich mache sowas gerne auch, um was zurückzugeben an die Community, eigentlich nicht, also an jungen Unternehmer zum Beispiel. Deswegen finde ich das total spannend.
Ja. Ich habe tatsächlich auch so eine soziale Ader, dass ich mich einmal im Monat abends mit Startups treffe und denen helfe, egal bei was. Finde ich total cool. Da kommen wirklich immer ganz spannende Themen, vor allem, weil die einen ganz anderen Blick darauf haben. Ist es auch manchmal ziemlich erdend, dass man, wenn man Probleme hat, das wohl definitiv Probleme sind, die anderen noch nicht haben. Also dementsprechend. Ich würde gerne nochmal zurück zum Core-Update. Und zwar, Vanessa, ich fange jetzt mal mit dir an. Wenn so ein Update passiert. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt tausende von anderen Updates im Monat und so weiter. Aber trotzdem, ihr müsst Kunden betreuen. Ich kann mir vorstellen, dass Kunden, gerade wenn man doch mal einen Ausschlag sieht, vielleicht irgendwie ein bisschen übernervös reagieren. Vielleicht kann man auch sagen, das ganze Google AIO-Thema war ja ein großes Update theoretisch, was ja zu viel Verunsicherung geführt hat, gerade da, wo der Traffic eingebrochen ist. Wie reagiert ihr da drauf, wenn so ein Kunde auf euch zukommt? Habt ihr da vielleicht auch, wenn ihr Maßnahmen macht, irgendein Entscheidungsframework, wie ihr vorgeht, irgendwas?
Also im Best Case kommt nicht der Kunde auf uns zu, sondern wir auf den. Kann natürlich auch immer mal andersrum passieren, aber das sollte natürlich nicht unser Ziel sein. Also unser Ziel ist es ja, oder was wir machen, ist es ja, zu monitoren, zu reporten und sind mit all unseren Kunden in einem regelmäßigen Austausch. Wenn jetzt natürlich an einem Tag der Drop nach unten geht und wir fangen aus welchem Grund auch immer 2 Stunden später an zu arbeiten als der Kunde, dann kann das natürlich auch trotzdem irgendwie mal vorkommen oder man kommt, sieht es erst am nächsten Tag oder was auch immer, ne? Also ja, das kommt durchaus mal vor, auch mit im Normalfall den besten Vorbereitungen. So, unser Ziel ist es aber immer auch proaktiv da zu informieren, auch zu sagen, okay, jetzt wird ein Core-Update ausgerollt, das wurde von Google angekündigt, ihr müsst euch nicht irgendwie jetzt irgendwelche Sorgen machen, Ruhe bewahren und so weiter, es kann Schwankungen geben und wir schauen ja auch regelmäßig gemeinsam auf die Zahlen und es hängt ja nicht nur an einem Core-Update, wenn es Schwankungen gibt. Du hast das gerade auch gesagt, ich habe es eben schon gesagt, die kann es immer geben, die kann es unterm Jahr auch mal geben, um dann eben auch zu sagen, okay, man spricht darüber, man macht dann eben auch die Analysen und dass man da nicht in Panik verfällt. Und ich glaube, das ist einfach so eine Enabling-Aufgabe, die jetzt aber auch nicht mit dem Core-Update plötzlich aufkommt, sondern was in einem, ich würde mal sagen, ein Standard ist oder in der SEO-Betreuung. Also es gehört einfach dazu, gemeinsam über Zahlen zu sprechen und da auch wieder die Ruhe reinzuholen, weil Schwankungen darf es geben und das ist auch okay und die wird es auch immer geben. Genau, und dann guckt man, welche Maßnahmen man einleiten kann und ob man was machen kann.
Johann, wie macht ihr das bei euren Kunden?
Wir haben ganz tolle Kunden, die meistens SEO selber atmen. Und von daher sprechen wir ganz selten mit Kunden über Dinge wie Core-Updates, weil es eine langfristige Strategie gibt. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir gucken gemeinsam natürlich irgendwie auf Zahlen und wohin sich Dinge entwickeln. Und wenn das mal irgendwie runtergeht oder hochgeht in einem Core-Update, ganz selten, dass wir das mal diskutieren. Viel spannender ist, wenn Dinge außerhalb von Core-Updates sprunghaft rauf oder runter gehen. Und viel spannender, wenn das bei so Sachen, wo du was Neues entdeckst über Nachfrage, dass jetzt auf einmal alle nach Stabilo-Stiften suchen oder so. Also ne, da gibt's immer irgendwie so Trends, wo du dann sagst, ah, guck mal, das ist irgendwie neu, da können wir drauf reagieren. Das finde ich viel, viel spannender, wenn man eine solide Strategie hat und eine Richtung, in die sich das entwickelt. Von daher kommt das häufiger mal vor, dass Kunden uns dann irgendwie auf dem Core update. Habt ihr das auch gesehen, dass eins stattfindet? Ja, haben wir auch gesehen, aber wäre es für dich relevant, hätten wir uns gemeldet.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Ziel ist eigentlich immer wieder, wir haben ja letzten Monat Johannes gehört, der gesagt hat, ja, die Zeiten der Google-Updates sind für uns nicht die allerschlechtesten. Also das heißt immer ein bisschen neue Kunden bei Systrix. Wenn ich das so interpretiere, ohne dass er es wortwörtlich gesagt hat, deswegen, weil doch viele sehr nervös werden. Und natürlich weiß ich, dass ich hier 4 sehr erfahrene Leute sitzen habe, die da nicht nervös werden, weil die schon ungefähr 200 Google-Updates mitgemacht haben, wenn es reicht, also von den Großen. Und natürlich ein Gefühl dafür haben, dass sowas, wenn man gute, solide, nachhaltige Arbeit macht, eigentlich nur in Wellen halt trotzdem in die richtige Richtung geht. In der Regel. Ich meine, wenn du Scheiße am Fuß hast du Scheiße am Fuß. Also wenn du irgendwelche Serverprobleme hast oder wie auch immer, dann kannst du halt als SEO auch nur begrenzt mit einwirken. Das Thema hatten wir auch letztes Mal. Nichtsdestotrotz, ich sage ja immer, nur gute Arbeit zu machen ist halt auch nicht, also es kommt ja, SEO besteht ja aus vielen Bereichen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe vorhin steif und fest behauptet, wir machen gute Content-Arbeit und trotzdem ging unsere Sichtbarkeit nach unten. Für uns ist aber auch das Drumherum aktuell gerade nicht so wichtig. Deswegen, ihr müsst für euch immer interpretieren, was welcher Kanal hat in welchem Moment welche Relevanz für euch. Ich bin von Haus aus SEO. Mein Herz blutet an dem Sichtbarkeitsverlust und ich weiß, dass das eine schwache KPI ist. Und zum Glück gehen unsere Leads nach oben und das müsst ihr für euch betrachten. Auch unsere Leads, die über SEO reinkommen, gehen in der absoluten Zahl nach oben, obwohl wir an Sichtbarkeit verlieren. Was mich natürlich relativ ruhig schlafen lässt, da geht einfach nur mein persönlicher Ego mit mir durch, dass ich als SEO gerne einen steigenden Sichtbarkeitsindex hätte. Fertig. That's it. Und mehr ist es halt dann auch nicht. Und das ist eigentlich die Grundmessage, die ich hier vor allem den Leuten geben möchte, die vielleicht nicht so tief drinstecken. Das werden einige auch hier sein. Macht solide Grundarbeit. Macht euch eine gute Strategie. Da habe ich mal einen tollen Podcast mit Johann zu aufgenommen zum Thema SEO-Strategie. Hört euch den gerne an. Macht euch einen guten Plan, wie man eine Strategie hinsetzt. Und dann arbeitet das halt auch nachhaltig ab und lasst euch von kurzfristigen Schwankungen nicht verrückt machen. Gerade im Dezember, das muss ja auch nicht nur mit dem Core-Update zu tun haben. Wir haben ja, Johann hat eben gesagt, der Dezember seine eigenen, hast du so wortwörtlich nicht gesagt, aber interpretierst, der Dezember hat so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Da kommt Weihnachtsrummel mit rein, da ist halt ein anderes Nutzerverhalten auf jeder Webseite und dann da reagiert Google halt auch drauf. Und wenn wir jetzt unsere Konferenz im September haben, passieren andere Dinge wie in den anderen Monaten, wo wir keine Konferenz haben. Das heißt, versucht sowas auch mit zu interpretieren. Wer am Dienstag dabei war, hat zum Beispiel die Traffic-Veränderung bei dem Kunden, den Vanessa analysiert hat, gesehen zu Zeiten von Ferien. Ja, also die einen oder anderen sind davon groß, sehr beeinflusst, die anderen nicht. Und da sind meiner Meinung nach, wenn man keine, Entschuldigung, Scheiße gebaut hat, technisch oder irgendwie gespammt hat, das war so ein bisschen unser Problem. Wir haben bestimmt ein bisschen Thematiken durch Spam-Update bekommen, die wir noch nicht korrigiert haben. Dann habt ihr in der Regel langfristig auch keine Probleme. Und nehmt das mal so mit. Und wenn ihr euch dann noch mehr Sicherheit holen wollt, hätte ich hier vier Leute, die ihr gerade seht, die euch da sicherlich auch neben dem Systrix SEO Talk hier nochmal gut zureden können. So. Damit schließen wir das Core-Update ab, würde ich sagen. Und in die nächste Frage. Ihr habt Fragen eingesendet. Ich gucke gerade mal, ob schon was reingekommen ist für heute. Die Frage haben wir beantwortet vorhin. Wie heißt der Podcast? Den suche ich euch raus. Zeichnen wir auf? Ja, wie immer. Ihr seht auch, die Tonspur hört ihr auch im Podcast. Hier kommt eine Frage. Ich stelle sie einfach mal. Wer hat am längsten nicht geredet? Julia. Das Thema Barrierefreiheit ist ja auch ein SEO-Kriterium. Wird es durch die EU-Vorschrift höher gewichtet? Schwer jetzt überfragt.
Also, ich wünschte, es müsste nicht höher gewichtet werden durch Gesetzgebung. Aber ja, also ich habe das Gefühl, kann ich jetzt einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern, dass seitdem wir neue Verordnungen haben, die auch Strafen nach sich ziehen werden, das Thema bei sehr, sehr vielen Webseitenbetreibern mehr Relevanz bekommen hat und wieder mehr machen können. Das ist, natürlich ist es auch ein SEO-Thema, aber ich finde, es ist vor allem ein Thema, was dafür sorgen soll, dass alle Menschen in gleichberechtigter Weise deine Inhalte verstehen und lesen können. Ne? Deswegen bin ich der Meinung, dass das was ist, was wir grundsätzlich machen sollten, ne? Wie in allen Bereichen des Lebens. Dass es jetzt mehr Relevanz dadurch bekommt, das finde ich gut. Wie gesagt, ich wünschte, das wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber das schadet in jedem Fall nicht, das zu machen. Ne, und da, das ist sehr umständlich, muss ich auch sagen. Ne? Es gibt da ja verschiedenste Bereiche, diese vier Hauptthemen, die dann unterteilt sind in Mosaikcode. Aber sich da wirklich die Themen mal vorzunehmen, die in diesem AAA-Bereich liegen, ja, die zuerst anzugehen, das hilft auf jeden Fall. Nach SEO-Kriterien, ja natürlich, ne, in dem Moment, wo du Inhalte auslesbarer machst, verständlicher machst, wirst du auch im SEO davon profitieren. Das ist nicht der größte Faktor, ne, muss man auch dazu sagen. Aber ich würde es in jedem Fall empfehlen und ich bin der Meinung, es ist ein unglaublich wichtiges Thema und wir sollten uns mehr reinfeuern.
Hast du das Gefühl, dass die Gewichtung von Google in Bezug auf die Nutzerdaten sich durch die Regelungen verändert haben?
Das würde ich, glaube ich, so nicht mal sagen. Na, also ich glaube nicht, dass es dadurch wichtiger geworden ist oder schwerer gewertet wird. Ne, ich glaube, dass du vielleicht dadurch auch profitieren wirst, dass mehr Leute auf deiner Website bleiben, ja, also dass die Nutzersignale positiver sind, wenn eben auch Menschen mit einer Behinderung deine Inhalte lesen können und verstehen können, ja, und nicht wieder abspringen. Das wird jetzt nicht der Monster-Effekt sein, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Menschen zum Beispiel eine Behinderung haben im Sehen. Ja, oder in anderen Lebensbereichen. Und das sind nicht wenig. Na, und diese Menschen eben auch, den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, auf den Webseiten zu sein, dort zu verstehen, ja, dort umherzuklicken, dort weiterzukommen. Das sind natürlich auch Nutzersignale, die Google mit ausliest und die sich letztendlich auch auf den Ranking auswirken werden.
Ich habe den Link zu dem Podcast, den ich mit Johann aufgenommen habe, schon ein bisschen her, war 2023, aber ich glaube, er ist immer noch absolut relevant. Hört euch das ruhig mal an. Ich fand es eine ziemlich coole Folge, um ehrlich zu sein, was muss ich, glaube ich, auch sagen. So.
Wir waren bei Barrierefreiheit.
Ja, ich komme ja schon wieder zurück. Ich finde, ich muss ja ganz ehrlich sagen, in meiner Keynote, die ich im Online-Marketing-Kosmos erst einmal gehalten habe, auf unserer eigenen Konferenz, da ist das auch immer ein großes Thema. Das war das letzte Mal ein Jahr, bevor die Regelung rauskam. Und ich muss dir sagen, ich verstehe nicht bis heute, wieso man sich nicht damit beschäftigt. Also, oder wieso man das hinten runterfallen lässt. Vielleicht ist es nicht der größte Faktor, aber Google sagt, seit ich dabei bin, und das ist jetzt seit 2007, optimiert die Seiten im Sinne der User und nicht der Suchmaschine. Ich glaube, das ist so ungefähr der Satz, den ich da eine Million Mal gehört habe seitdem. Wir haben trotzdem immer versucht, den kürzeren Weg zu finden. Am Ende ist ja genau das, was jetzt passiert, dass Google auch versucht, Nutzerdaten besser zu interpretieren und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich fest daran, wenn wir Barrierefreiheit gar nicht machen, weil wir irgendwelche benachteiligten Menschen irgendwie gleichstellen wollen, wofür das Gesetz natürlich da ist und wofür es auch sicherlich gut ist, reiner Egoismus. Wenn ich diese 9% Schwerbehinderten und 15% kurzfristig verhinderten Menschen bediene, also wir sprechen von 25% Menschen, die irgendwie gerade eine Seite nicht richtig bedienen können, weil sie nicht hören, nicht richtig sehen, weil der Screen spiegelt oder weil ich, mein Beispiel da war, eine Mutter, die ein Kind in der Hand hat oder mit dem Handy nicht richtig an den Warenkorb drankommt oder wie auch immer. Wenn ich mich mit sowas beschäftige, kann ich 25% mehr Leute zufriedenstellen und das wird zu besseren Nutzerdaten führen und das hat einen Impact auf die Rankings für alle. Das heißt, aus puren egoistischen Gründen mehr Geld zu verdienen, macht es Sinn, sich um Barrierefreiheit zu kümmern, wer sich nicht für die Allgemeinheit tun möchte. Und für mich eigentlich der wesentliche Aspekt, ich hole die geldmotivierten, das Wort Arschlöcher tue ich mir jetzt gerade mal sparen, mit reinholen. Auf der anderen Seite die es nur machen aus guten Zwecken. Und dann habe ich die in der Mitte, die 80%, die es aus beiden Gründen irgendwie so ein bisschen machen. Aber ich habe auch nie bewertet, ob das jetzt wegen Google besser stärker bewertet wird oder nicht. Ich glaube einfach, dass es ein ultra wichtiges Thema ist. Johann, wie siehst du das?
Also Accessibility ist kein Ranking-Faktor. Aus dem einfachen Grund, dass Google Accessibility nicht vernünftig messen kann. Natürlich kann man Dinge wie Kontrast irgendwie halbwegs messen, aber es hat schon Gründe, warum sich diese ganzen Tools, die Accessibility-Auswertung machen, am Ende sehr, sehr schwer tun und immer nur sagen, ja, okay, am Ende musst du halt selber nochmal drauf gucken. Und ganz häufig, wenn du dir irgendwie beispielsweise, nur weil die meisten von uns schon mal gesehen haben, Screaming Frog-Auswertungen anguckst mit den Accessibility-Hinweisen, dann ist es in der Regel so, dass so ein Drittel dieser Hinweise sagen muss, ja, muss ich ignorieren, weil ist einfach falsch. So, und Googles Inhalt oder Mission ist ja, die Informationen der Welt zugänglich zu machen. Und wenn die beste Information der Welt nun mal auf einer alten Universitätsseite mit einem uralt HTML3-Tabellenlayout verfügbar ist, naja, dann ist es trotzdem das beste Ergebnis und muss ausgespielt werden, solange bis es ein besseres Ergebnis gibt. Und deswegen ist es leider aus diesen beiden Gründen, dass das Ergebnis qualitativ zählt und dass es am Ende fürs ganze Internet funktionieren muss, wahnsinnig schwer für Google, das als Faktor zu gewichten. Und es gibt eine Schnittmenge, da wo Accessibility und Maschinenlesbarkeit zusammenkommen, wo sich Accessibility-Maßnahmen total positiv auf SEO auswirken. Wenn ich eine H1 einbaue und nicht nur meine Überschrift bold und groß mache, macht es das auch einfacher für eine Maschine entsprechend zu erkennen, was richtig und was wichtig ist. Deswegen ist ein besseres Ranking durch Accessibility-Maßnahmen ein kollateralen Nutzen. Also das passiert durch Zufall und ich habe durch Zufall ein besseres Ergebnis, weil es das gleiche Problem adressiert. Ich glaube, einen viel größeren Impact auf Accessibility hat das ganze Geo, AIO, wie auch immer wir es nennen, KI, SEO-Optimierungsthema, weil wir da tatsächlich nochmal viel stärker auf viel dünneren Maschinen beibringen müssen, was ist eine Überschrift, was ist irgendwie wichtiger Content, dass der irgendwie auch tatsächlich im HTML steht und da dann wirklich irgendwie sowas wie Progressive, nicht Web Applications, aber Websites bauen müssen, die für den dümmsten anzunehmenden User entsprechend funktionieren. Und das ist halt am Ende ein ChatGPT oder wen auch immer wir nehmen, die halt kein JavaScript können und so weiter. Und aus diesem Runtergedummten dann wieder was zu bauen, was für alle Leute attraktiv ist, das ist, glaube ich, was einen viel größeren Impact hat. Google hat durch die Accessibility-Maßnahmen, die wir machen, nichts am Ranking geändert und durch die rechtlichen Anforderungen. Aber trotzdem ist es halt total richtig und wichtig und sinnvoll, das zu tun. Nicht nur, weil du mehr Traffic bekommst. Und Traffic wird immer kostbarer, weil insgesamt weniger Traffic verteilt wird. Das heißt, von den Leuten, die auf die Seite kommen, müssen wir mehr Leute dafür sorgen, dass sie unser Business-Ziel erfüllen. Das heißt, Conversion Rates steigern, UX erhöhen, lauter solche Sachen. Dafür brauchen wir das dann am Ende, dass wir können es uns nicht mehr leisten, 2026, dass wir Leute außen vor lassen. Und das ist, glaube ich, was viel mehr Impact hat dann am Ende als das plumpe Google-Ranking. Trotzdem, viele Sachen sind hilfreich. Wir kennen aber auch dadurch, dass wir beides machen, SEO und Accessibility-Beratung, viele Beispiele, wo die SEO-Empfehlung halt für Accessibility nicht so geil ist oder umgekehrt und wo man dann gucken muss, wo der Kompromiss liegt.
Wir haben noch einige Fragen und in Anführungszeichen nur noch 18 Minuten. Ich würde jetzt, so wie beim letzten Mal, als die Zeit ein bisschen eng wurde, am Ende jedem immer eine Frage stellen, dann zum nächsten gehen. Wenn einer von euch vier zu einer Frage unbedingt noch was sagen will, schreibt mich kurz im Chat an, dann versuchen wir das einzubauen. Markus, ich fange mit dir an. Was ist für dich der größte SEO? Also es sind jetzt alles Fragen, die vorher aus dem Publikum kamen. Ja? Die habe ich mir nicht ausgesucht, sondern ich habe sie nur übernommen. Was ist für dich der größte SEO-Mythos, mit dem du im täglichen Doing am häufigsten konfrontiert wirst, weil er Einsteigern nicht bewusst ist?
Also was ich jetzt in meinen 20.000 Jahren SEO-Tätigkeit am häufigsten gehört habe, ist mit Sicherheit das Thema Abstrafung wegen Duplicate-Content. Wo man ganz klar sagen muss, nee, es gibt nach wie vor keine Abstrafung dafür, weil es auch nicht einen Verstoß gegen Google-Richtlinien gibt und folgerichtig kann es auch keine Abstrafung geben. Also das höre ich am häufigsten. Ich gebe zu, dass das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen weniger geworden ist. Also vielleicht ist da einfach etwas besser geworden. Bei den neuen Themen sind es eher so, strukturierte Daten sind gut für Geo, HRF-Länge ist gut für International SEO, also diese typischen, sehr vereinfachten und platten Aussagen, die in Wahrheit viel, viel komplizierter sind, als es dann oft kommuniziert wird.
Du hast ein dickes Herz von mir verdient. Für mich der absolute SEO-Mythos überhaupt. Warum? Oder anders, einige, die hier zuhören, kennen vielleicht noch, auch wenn er lange nicht mehr auf der Agenda war, den Thomas Mintnich. Und ich erinnere mich an eine Stunde und 50 Minuten Monolog in einem Dönerladen nach dem SEO-Day in Köln zum Thema Duplicate-Content von Thomas Mintnich, genau in diese Richtung. Man konnte ihn nicht bremsen, wir konnten reden, wir wollten dann einfach weitergehen. Es war super. Seitdem bin ich sehr gebrandet, was dieses Thema angeht. Grüße gehen raus. Nächste Frage an... Bitte, ich gucke erst mal, welche Frage es ist. Er hat am längsten nicht geredet. Vanessa, ich glaube, du bist dran. Was ist Was haben wir denn als nächstes hier? Was ist mit GeoDetox? Ach, das war meine Frage vom Anfang gemeint. Was ist mit GeoDetox gemeint und warum könnte daraus ein neues Arbeitsfeld für SEOs entstehen?
Okay, vielleicht nochmal ganz kurz zur ersten Frage. Nur wenn es keine Abstrafung für Duplicate Content gibt, bitte nicht einfach Content kopieren. Ne? Also das ist damit nicht gemeint jetzt. Ganz wichtiger Zusatz vielleicht nochmal ganz kurz. Unique Content trotzdem wichtig und gut. So, GeoDetox. Du hast ja auch gesagt, du kriegst Newsletter dazu und das ist überall in deiner LinkedIn-Bubble und so weiter. Da habe ich mich gefragt, in welcher LinkedIn-Bubble bist du, in der ich nicht bin. Das war so mein allererster Gedanke, weil ich glaube, das erste Mal, also ich glaube, ich habe vielleicht bei einem Blogbeitrag davon gelesen und dann aber wirklich so mich damit beschäftigt, habe ich mich, nachdem ich deine Fragen auch im Vorab bekommen habe, habe das dann auch einmal nachgeschaut. Und es ist wohl auch davon ausgehend, dass ein Kommentar von John Müller unter irgendeinem LinkedIn oder Ex-Post oder wo auch immer war, wo es um das ganze Thema Geo-Optimierung, AIO, LM, wie auch immer man das nennen möchte, geht und inwieweit ja manche Maßnahmen durchaus spammy sind und du hast eben den netten Pinguin angesprochen mit spammy auch Linkbuilding-Maßnahmen, die vielleicht von irgendwelchen SEOs früher mal betrieben wurden, die danach wieder aufgeräumt wurden, also erst vielleicht auch, ich will jetzt niemandem was unterstellen, von den gleichen Leuten, die Links verkauft, danach aufgeräumt wurden. Ich glaube, man sollte, also warum könnte dadurch ein neues Arbeitsfeld entstehen?
Das ist ein hartes
Ich will niemand sagen, dass das so gemacht wurde. Das könnte, ne, egal. Also, ich wäre ganz froh, wenn dafür kein neues Arbeitsfeld für SEOs entstehen würde, indem wir nicht einfach jetzt rumspammen und in einem Jahr das Ganze aufräumen, weil es uns irgendwie auf die Füße fällt. So lässt sich das vielleicht vermeiden. Das ist ja eigentlich auch schon das, was ich dazu sagen kann. Ne? Wenn wir jetzt irgendwelche spammy Sachen machen, die vielleicht auch jetzt funktionieren, die vielleicht auch jetzt kurzfristig funktionieren, dann muss man das irgendwann wieder aufräumen und zwar wahrscheinlich spätestens dann, wenn es einem auf die Füße fällt. Ich würde es gar nicht erst, von Anfang an vielleicht erstmal gucken, ist das vielleicht so sinnvoll, ist das so nachhaltig, die Maßnahmen, die ich jetzt weiterverfolge.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Wir haben vorhin darüber geredet, wie man nachhaltig arbeiten soll und so weiter und so fort. Das trötet ja genau wieder das gleiche Horn. Ja? Also, dass wir sagen, lasst uns bitte, bitte, bitte jetzt nicht die schnellen Wege suchen. Ja, ich weiß, in manchen Bereichen geht es um verdammt viel Geld. Und wenn man kurzfristig vielleicht irgendwelche Effekte hat, dann reden wir von ganz großen Summen. Ich glaube, dass das zu kurz gedacht ist. Und so wie man manchmal bei Produkten sagt, billig kauft man zweimal. Ja, ich bin halt wirklich voll bei Vanessa, passt mit sowas auf. Ich lese auch überall, dass Linkbuilding gerade wieder einen größeren Impact hat. Das ist ja gut, dann konzentriert euch auf Linkbuilding, nur bitte macht's richtig. Und nicht so, wie man es vielleicht früher gemacht hat oder nur, weil es jetzt einen kurzfristigen Effekt hat. Markus, du möchtest noch was dazu sagen?
Ja, ich finde so die Analogie natürlich zu dem Pinguin-Update auch spannend, weil da hatten wir Link-Detox, jetzt machen wir Geo-Detox und irgendwie haben wir alle auch nichts gelernt aus der Vergangenheit. Aber der Unterschied zur Link-Detox ist eigentlich trotzdem vorhanden, nämlich, ich sag mal, schlechte Links haben gegen eine klare Richtlinie verstoßen und in der Folge gab es Abstrafung. Das haben wir bei den ganzen Geo-Sachen noch gar nicht. Ne? Also da sind wir noch nicht so weit, dass es irgendwie eine, ja, so wie die Search Essentials, dass es Chat Essentials gäbe oder sowas, wo man eben sagt, du darfst kein Listicle nutzen oder beeinflussen oder kaufen oder so etwas. Von daher glaube ich, von diesem Geo-Detox sind wir vielleicht noch ziemlich weit entfernt, weil ich auch gerade noch nicht so ganz sehe, dass diese Richtlinien kommen, die das dann rechtfertigen würden.
Mhm. Nächste Frage. Oh ja, Johann, die stelle ich dir. Warum? Es geht um die Google Search Console. Du hast gesagt, vorhin war das einer deiner Punkte. Welche neuen Möglichkeiten bietet die Google Search Console im Leistungsbericht durch, Anführungszeichen, AI-Powered Configuration? Gibt es Einschränkungen? Wie nutzt du das?
Ich nutze das gar nicht. Es gibt die Möglichkeit, sich die Reports zusammen zu konfigurieren, damit man selber weniger klicken muss. Das ist irgendwie ganz nett. Das Problem dabei ist, Und den Katzentest, den können alle einmal machen. Auf die Google Search Console gehen, auf den Leistungsbericht, dann einmal nach gucken, wie hoch der Gesamttraffic ist und einmal auf Filtern nach Query und dann fahrt ihr einmal grob mit der Hand über die Tastatur, wie so eine Katze, die da drüber läuft und nutzt das mal als Keyword-Filter. Und dann werdet ihr sehen, dass das null Traffic ist. So, logisch, weil niemand nach diesem Keyword, das ihr gerade eingegeben habt, gesucht hat. Dann dreht ihr den Filter um und sagt, zeig mir den gesamten Traffic an, der nicht dieses Keyword enthält und guckt mal, ob das entspricht dem Gesamttraffic, der euch vorher angezeigt wurde. Und was ihr sehen werdet ganz häufig ist, ihr habt 1 Million Klicks, ihr schließt Keywords aus, die nie gesucht wurden und ihr habt nur noch 300.000 Klicks. Und dieses Problem, dass diese Daten halt einfach hochgradig gefiltert sind, teilweise anonymisiert sind, dass man mit diesen Auswertungen total vorsichtig sein muss, dass wir super viele Impressions haben, die durch irgendwelche Scraping-Tools entstehen und gar nicht von Menschen sind und so weiter und so fort. Da ist dieses, ich konfiguriere mir mal eben einen Report und die KI klickt dann die Filter zusammen, finde ich da total gefährlich, weil es einen Schritt weiter von diesen Daten entfernt und einen Schritt mehr einfach Dinge hinnehmen lässt, die vielleicht gar nicht stimmen. Und alleine schon, wenn man den Brand-Traffic rausfiltert, das mal so grob zu validieren und mal zu überlegen, naja, kann denn das eigentlich sein oder kann das denn eigentlich nicht sein und wie viel Traffic habe ich eigentlich auf der Startseite und so. Man muss sich mit diesen Daten beschäftigen, wenn man damit arbeiten will. Und je einfacher man es macht, sich diese Beschäftigung zu sparen, desto größer ist die Gefahr, dass man hier Dinge übersieht und Dinge nicht lernt. Und von daher würde ich das entsprechend rausnehmen.
Mhm. Kleine, in Anführungszeichen, Werbeunterbrechung. Nein, nicht wirklich. Ich habe euch gerade einen Link reingesetzt, weil mein Team mich gerade informiert hat. Das ist der Link für den nächsten Systrix SEO Talk. Nächstes Jahr, der erste, am 29.01. Also meldet euch direkt an, dann werdet ihr informiert, wenn ja die Kommunikation dazu losgeht. So, dann könnt ihr auch übrigens die Fragen einreichen, die wir vielleicht heute nicht alle schaffen. Jetzt sind ein paar eingereicht worden, eben gerade auch hier live. Ich habe sie mir alle schon rauskopiert. Falls wir sie nicht fertig kriegen, werde ich sie mit in die Diskussion nehmen für das nächste Mal. Das ist ein guter Teaser, damit ihr euch auch alle, die jetzt die Fragen gestellt haben, unbedingt für nächstes Mal anmeldet. Dann beantworten wir spätestens eure Fragen. So, ich muss zurück in mein Skript. So, liebe Julia, GSC-Datenlücken. Wie triffst du Entscheidungen, wenn zentrale Metriken, in Klammer Indexierung, unzuverlässig sind?
Wundervolle Frage. Ja, also erstmal, ich würde nie Entscheidungen ohne Daten treffen, weil ich hasse Bauchgefühlentscheidungen. Das passiert meiner Meinung nach noch zu viel. Du hast aber auch andere Möglichkeiten, ja, das abzuprüfen und den Indexierungsstatus zu checken. Deswegen würde ich mir raten, jede einzelne URL bei Google einzugeben und manuell zu checken. Nein, das natürlich nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit, muss man fairerweise sagen, ja, dass du stichprobenartig checkst. Ich würde eher empfehlen, dass ich noch ein eigenes Monitoring aufbaue. So machen wir es zumindest, was diesen Indexierungsstatus für dich einmal klärt, weil du hast immer wieder Datenlücken, ja, du hast immer wieder mal Unzuverlässigkeiten in externen Tools. Du kannst mit Serverlogs arbeiten, ja, du kannst dir über Logfallanalysen ziehen, wie da der Status ist. Also ich würde dann auf andere Daten zurückgreifen. Und ich glaube, Johann hat gerade sehr gut geschildert, wie die Datenzuverlässigkeit so ist, auch gerade in der GSC, ne, dass man nicht allen Daten einfach blind vertrauen darf. Deshalb würde ich das machen. Ne, wir haben zum Beispiel so ein Tool, was das regelmäßig abgleicht. Ja, also sind Seiten aus dem Index rausgeflogen? Welche Seiten sind das? Ja, was dir einfach so eine Liste gibt von all den URLs, die du hast und daneben, ob der Indexierungsstatus noch gleich ist, du entsprechend noch in der Google-Suche passierst oder aus Gründen ja irgendwie rausgekickt wurdest. Ist übrigens auch was ganz Schönes, nach so einem Update mal zu machen, nach Rollout und zu checken, was da überhaupt passiert ist. Aber so würde ich es versuchen abzuprüfen, mich aber grundsätzlich nie, ne, und das ist, glaube ich, gehe ich doch tatsächlich mal Hand in Hand mit Johann. Es passiert wirklich, Johann. Mich nicht zu 100% auf GSC-Daten verlassen.
Es sind ein paar echt gute Fragen reingekommen. Ich muss mich, also mein Appell bitte an alle, die jetzt hier noch zuhören. Nutzt das, dass ihr die Fragen vorher schicken könnt. Dann ist es deutlich sicherer, dass eure Fragen auch beantwortet werden, weil ich die dann mit aufnehme. Ich möchte auf zwei jetzt trotzdem mal eingehen. Markus, was wären die Top 3 Dinge, die man bei einem Relaunch jetzt geotechnisch beachten sollte?
Gut, war jetzt nicht vorbereitet. Die Frage, also erstmal natürlich seinen Content zu überarbeiten. Ich glaube, das wäre, je nachdem, welche Art von Content es ist, wahrscheinlich das Wichtigste. Also sprich primär für informationale Themen, für transaktionale derzeit eher nicht. Das Thema JavaScript natürlich. Also habe ich Inhalte, die per JavaScript generiert oder nachgeladen werden. Und natürlich insgesamt Crawlability. Also kommt losgelöst jetzt von JavaScript, habe ich das Ding irgendwie geblockt, habe ich andere Schindluder, was ich da treibe, dass die KI nicht an meine Inhalte drankommt. Vielleicht hat jemand gehofft, dass ich das Thema strukturierte Daten erwähne. Es fehlt nach wie vor der Beweis dafür, dass strukturierte Daten hilfreich sind. Ich würde sie sowieso immer einbauen, überhaupt keine Frage. Aber ich würde sie nicht aus Geogründen einbauen, sondern das gehört da einfach rein und Punkt.
Johann, ich komme nochmal zu dir, weil du vorhin zu dem Thema schon was gesagt hast. Optimierung auf Impressions durch die Overviews oder immer noch Klicks?
Weil die Impressions nichts taugen, können wir nicht drauf optimieren. Also ich habe Kunden, bei denen über 40% der Impressions durch Tools nachweisbar entstehen. Und darauf können wir nicht optimieren. Und es bringt auch nichts am Ende auf so eine Kennzahl zu optimieren, die keinen direkten Businesswert hat. Auch Klicks haben ja nur einen indirekten Businesswert. Es gibt ganz, ganz wenig Geschäftsmodelle, die schon durch einen Klick Geld verdienen. Und da muss man tatsächlich auch entsprechend vorsichtig sein und sich diese Wertschöpfungskette entsprechend weiter angucken. Es gibt einen Punkt zu den strukturierten Daten aber noch. Es gibt einen Punkt, wo die wirklich helfen, nämlich immer dann, wenn es ein Query-Fanout gibt, dann werden ja die Top 100 oder Top 50, je nachdem, wie viel irgendwie Bing und Google gerade rausgeben, herangezogen. Und da reinzukommen, da helfen strukturierte Daten natürlich total. Aber ähnlich wie bei Sitemaps habe ich auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass irgendwelche AI-Systeme sich die entsprechend angucken. Das heißt, es ist total wichtig, die zu haben, damit die Suchmaschinen das Zeug indexieren können, damit ChatGPT das wieder von den Suchmaschinen konsumieren kann. Aber es hilft ja am Ende dadurch dann dem Geo. Genau. Aber Impressions, keine Währung.
Noch zwei schnelle Fragen. Vanessa, an dich. Wie verändert KI die Content-Strategie? Auf was sollte man zukünftig achten? So viel zu schnellen Fragen.
Du bist gemutet.
Ich habe angefangen zu reden. Danke. Ich glaube, wir haben diese Frage in fast jedem dieser Calls einmal besprochen. Kann das sein? Zumindest habe ich das Gefühl. Was sollte aus einer Geosicht beachtet werden? Also ich glaube tatsächlich, ja, man achtet auf verschiedene Dinge, ne? Also dieses antwortbasierte, kurze Absätze und so weiter, was wir jetzt auch gerne irgendwie mit Chunks und antwortbasiert und so weiter besprechen. Ich habe mal letztens bei mir tatsächlich in so Vorlesungsunterlagen geschaut, weil ich nebenher Dozentin bin für das Thema Suchmaschinenoptimierung, und ich habe so eine Content-Folie, die ich, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren mal gebaut habe, wo ich geschrieben habe, bitte schreibt nutzerfreundlich, unter anderem in kurzen Abschnitten, weil das einfach besser lesbar ist, und nutzt doch gerne die Fragen in den Zwischenüberschriften. Ich glaube, dieses Slide ist mindestens 7 Jahre alt. So, jetzt kann man natürlich sagen, also ja, das Ganze, wie baut man das Ganze auf? Wir sprechen jetzt viel über Chunks, über Content zu erstellen. Ja, da gehe ich bei allem mit. Und wenn bisher einfach das Thema Nutzerfreundlichkeit nicht gegriffen hat, dann sag jetzt halt, okay, das ist wichtig für das ganze Thema AI, und bau das danach auf, um eben diesen Content weiter mit zu strukturieren. Ich sehe aber tatsächlich ganz, ganz viele Parallelen zwischen, wie man auch im Vorfeld, sei es SEO oder nutzerzentrierte Inhalte erstellt, zu wie jetzt Inhalte erstellt werden.
Letzte Frage, Julia. Geht ein bisschen in die Richtung Content auch. Wie wichtig sind noch Keywords und eigene Landingpages pro Keyword zu bauen? In der Zeit von intentbasierten SEO-Strategien, wenn eine Seite heute für mehrere Keywords ranken kann, wie schätzt du das ein?
Ja, ich glaube, das sollte schon seit Jahren nicht mehr wichtig sein, also dass du eine Seite baust für ein Keyword. Ja, weil das, das ist dann doch sehr konservatives SEO, würde ich es jetzt mal nennen. Ne, das hat vielleicht ganz früher war das mal so eine Strategie, aber wir sind ja auch dem entwachsen, ja, diesem reinen Keyword-Fokus und sind auch schon vor Geo, ehrlich gesagt, ja mehr auf das semantische Umfeld gegangen, ne, und haben versucht, für Themen zu optimieren, wirklich Expertise, autoritative Quelle für ein Thema, ein Cluster zu werden. Und das funktioniert halt nicht, wenn du eine Seite aufbaust zu Pflaster. Ja, tut mir leid, das einzige Thema, was mir in den Kopf gekommen ist. Was du allerdings machen kannst, ist, dass du themenbasierte Hubs aufbaust. Ja, also dass du, das geht dann mehr so in die Richtung Skyscraper-Content, ne? Und da sind wir auch wieder bei Geo-SEO-Optimierung. Das heißt, du baust dir wirklich einen Hub auf, der das ganze Thema eben behandelt, ja, holistisch und in Gänze. Und da kannst du dir jetzt überlegen, ob du dann in diesen sogenannten Ranch-Style-Content fallen willst, also kleine Ranches sozusagen aufbauen möchtest, die diese Themen nochmal behandeln, oder ob du einfach deinen Skyscraper-Content so gut strukturierst, ja, dass wir eben diese einzelnen Absätze haben, die sich rausgenommen werden können, wo der User hinspringen kann. Na, das ist das, was ich eher empfehlen würde, weil es geht jetzt ja darum, dass du Expertise wirst, dass du die Antwort wirst, die bevorzugt wird. Und um das zu schaffen, reicht es nicht, dass du für ein Keyword optimierst, da musst du einfach ein realer Experte im gesamten Umfeld sein. Ne, und das ist auch nochmal was, was ich zu dem sehr richtigen Punkten von Vanessa ergänzen würde. Wenn du jetzt auch zusätzlich für KI-Suchmaschinen optimierst, wir haben ja das Problem, dass wir massiv viel Content-Pieces haben, ja, zum Thema, keine Ahnung, was sind Pflaster? Und alle sind gleich, alle KI generiert, 1 Milliarde Content-Pieces. Das heißt, was noch dazu kommt, ist diese Uniqueness, ne, die du irgendwie sicherstellen musst, ob du mit Data Storytelling beginnst, das heißt, mal eigene Studienstatistiken mit einbaust, ob du Expertise aufbaust, weil du den Pflaster-Experten 2026 zu dir ins Interview einlädst, ja, oder ob du vielleicht so gut recherchierst, dass du das Mühe neues Wissen über Pflaster mit auf deine Seite bringst, sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Es gibt noch 1000 weitere Möglichkeiten. Aber sich da zu differenzieren von den Milliarden Content-Pieces, die gerade so rumflattern, wäre auch nochmal was, was ich dazu empfehlen würde.
Vielen Dank dafür. Ich möchte die Zeit nochmal ganz kurz oder die Situation nochmal ganz kurz nutzen, mich bei den Leuten zu bedanken, die uns hier diese Fragen im Vorfeld auch eingereicht haben. Natürlich auch die sich jetzt hier beteiligt haben. Ich glaube, so eine rege Beteiligung wie heute hatten wir schon mal, aber vielleicht nicht ganz so häufig, dass so viele gute Fragen auch noch währenddessen gestellt wurden. Erstmal vielen Dank an euch vier. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir finden jetzt ein paar applaudierende Hände hier in diesen Handdingern. Ich guck mal, ob ich das finde. Ja, vielen, vielen Dank. Also jeder, der es genauso gut fand wie ich, kann ja nochmal klatschen. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also danke an euch. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch für die, die ich nicht mehr sehe, nicht mehr höre. Das werden die meisten sein. Gesehen habe ich euch ja in dem Webinar jetzt auch nicht, aber zumindest ihr wisst, wie ich es meine. So, euch vier wünsche ich das natürlich auch. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, habt eine gute Zeit. Vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr hier unterstützt habt und ich freue mich schon auf die nächsten 12 Veranstaltungen, die wir nächstes Jahr machen werden. Im Januar am 29.01. Den Link habe ich euch reingestellt. Geht's weiter. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergesse. Ach so, ja, und dann am 5. oder 6., naja, wahrscheinlich eher 6.01. geht unsere Agenda für den Summit online. Also ich kann euch sagen, das wird cool. Das muss ich sagen als Veranstalter, aber ich hoffe, Julia und Vanessa nicken jetzt, weil die haben ganz, ganz viel von dem gesehen, was da online geht am Wochenende. Ich glaube, das wird richtig geil. Auch für SEOs natürlich. SEO wird wieder seinen Teil haben mit 10-15% der Vorträge, aber es wird auch ganz, ganz viel anderes Zeug geben. Wir haben uns hier echt viel Mühe gegeben, lange diskutiert, gerade der E-Commerce-Bereich, der war heiß diskutiert, auch ein bisschen kontrovers teilweise. Ich will nicht sagen, da sind die Fäuste geflogen, das nicht, aber es war schon sehr, sehr hart diskutiert. Den nehmen wir raus, den lassen wir drin, das Thema passt zu dem und so weiter. Es hat mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr nutzt das. Wir versuchen mit dem Expertenrat zu gewährleisten, dass es wirklich fachlich gute Vorträge werden, keine Sales Pitches. Wir machen das. Wir versuchen es nicht nur, wir werden das durchsetzen. Und wir wollen euch 2 Tage maximale Fortbildungspower anbieten in Düsseldorf. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. So, das war mein Pitch zum Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns 2026 durchstarten. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao.
Ja. Tschüss, frohe Weihnachten.
Ciao, frohe Weihnachten.